Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in der Weihnachtsgeschichte stehen so viele erstaunliche Dinge drin. Eine Person möchte ich heute besonders beleuchten. Diese Person scheint nur eine Statistenrolle zu spielen. Das ist Josef, der Mann von Maria. Und dabei ist er einer der Hauptpersonen. Hätte er sich anders verhalten, als es uns hier berichtet wird, dann gäbe es für uns heute kein Weihnachten. Aber er tut, was Gott ihm sagte. Gott redet zu ihm mit verschiedenen Träumen und die wollen wir uns heute etwas genauer ansehen. Und einen Traum lese ich uns vor als Beispiel, das ist auch der Predigttext, den ich für heute ausgesucht habe, Matthäus 1, Vers 18 bis 25, also lautet: Die Geburt von Jesus Christus geschah aber also, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand sie es, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und indem er also dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht: Gott mit uns. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Gemahl zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und nannte seinen Namen Jesus. Und ich bitte dich, Herr, nun öffne uns dein Wort und sprich du nun selbst zu uns. Amen. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Freunde von Josef zu ihm kommen und sagen: Sag mal, Josef, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Maria ist schwanger, aber nicht von dir, das wüsstest du doch. Nun glaub doch endlich, was du siehst. Sei vernünftig, schieß Maria in den Wind und verschwinde. Was ist los? Gott hat heute Nacht durch einen Engel zu dir geredet? Josef, Josef, du träumst. Richtig, genau so war es. Gott spricht durch einen Engel. Im Traum zu Josef. Er hört auf dies Wort und tat, was ihm Gott gesagt hat. Ein Träumer handelt richtig. Und ich stelle mir es schwer genug vor, Josef zu sein, der Mann der Maria. Das ist so ungefähr wie der Prinzgemahl in England, nicht? Neben der Queen ist immer noch der Ehemann dahinter, der hat aber nichts zu sagen. Er darf immer nur 2 Meter hinter seiner Frau hergehen und abends vielleicht nochmal singen: God save the Queen. Aber sonst hat er nichts zu sagen. Aber er hat das ja irgendwie gemeistert. Josef musste das auch meistern. Immer im zweiten Glied. Der ewige Zweite. Der Stiefvater eines Gottessohnes. Ein schlichter Zimmermann aus Nazareth in Galiläa. Und dann die Geschichte, dass Maria schwanger wird vom Heiligen Geist und das Leben in ihr schafft, das ist einfach schwer für einen Josef und das wäre schwer für dich und auch für mich. Sich mit freuen ist schwerer als mit leiden. Ja, wenn Maria vergewaltigt worden wäre, da hätte er allen Edelmut zusammenkratzen und alle Großherzigkeit, zu der er fähig gewesen wäre, zusammentragen und dann seine breiten Schultern hinhalten können. Aber so, er ist doch glatt überflüssig. Welche Rolle spielt er denn schon? Vielleicht kennst du das Gefühl und hast auch heute wieder so ein ähnliches Gefühl oder dieses Gefühl. Gott handelt und du stehst gegen deinen Willen einfach am Rand. Du bist nicht im Zentrum des Geschehens. Du weißt eigentlich gar nicht, wozu du überhaupt da bist. Josef wird auf einmal unendlich wichtig, von wegen nichts tun können. Alles kommt jetzt ja darauf an, dass er da ist und Gott hatte ihm schon längst eine Platzanweisung gegeben, er hat es nur noch nicht gemerkt. Und wenn du dir überflüssig vorkommst, an deiner Stelle, ja weißt du denn, was Gott mit dir vorhat, wenn man dich an diese und an keine andere Stelle gestellt hat. Als der erste Mensch auf dem Mond landete, das war ja noch ein Ding, das wurde vom Fernsehen übertragen. Also, ein wirklicher Straßenfeger. Millionen von Deutschen saßen vor dem Fernsehschirm. Nicht nur von Deutschen, in der ganzen Welt. Und da ging dann ein schlichter, einfacher, stinknormaler Spaziergänger über die Straße, wurde von einem Reporter aufgestöbert und dann gefragt, ist das nicht großartig, was wir da gerade im Fernsehen sehen können? Und dann sagt dieser ganz normale Spaziergänger, es gibt etwas viel Größeres, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Das ging über Millionen Bildschirme. Dafür hat Gott diesen einen Mann spazieren gehen lassen. Vielleicht hat er nie vorher oder hinterher wieder etwas Ähnliches machen oder sagen können, etwas Bedeutendes und Großartigeres für Gott tun können. Tja, vielleicht, aber dieses eine Mal war genau an der richtigen Stelle und Millionen und Abermillionen konnten es hören. Es gibt etwas Wichtigeres, als auf dem Mond zu landen. Jesus Christus, der für mich geboren, gestorben und auferstanden ist. Christsein ereignet sich vielmehr im Stillen als im Spektakulären. Wir sind doch nicht im Zirkus. Und so sagt Gott zu Josef, als er krumme Gedanken kriegt und abhauen will, einfach verschwinden will, er wollte Maria nicht in Schande kommen lassen mit dem unehelichen Kind, da sagt Gott zu Josef, bleib da, bleib da. Auch in einer Situation, die du nicht verstehst, die dir nur Last ist. Gott hat andere Pläne, als du denkst, als du willst. Gott hat gute Pläne, besser als deine eigenen. Und das ist das Erste, was wir behalten wollen, bleib da. Gott redet ja immer sehr kurz, wenn du auf die Gliederung guckst, das sind immer nur sehr kurze Träume. Ne? Bleib da, tu, was Gott dir sagt. Und nun das Zweite, der zweite Traum, den Josef hatte, hau ab. Scheinbar genau das Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe, hau ab. Gott lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Und wieder spricht Gott zu Josef durch einen Traum. Und als die heiligen drei Könige hinweggezogen waren, erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägyptenland und bleib da, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind umbringen und er stand auf noch in derselben Nacht. Nicht der Heimweg nach Nazareth ist angesagt. Ägypten ist es. Also weit weg vom Zuhause. Gott lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen, auch nicht von dem Kinderschlechter Herodes, diesem Bluthund der Antike, der bekanntlich in Bethlehem alle Kinder unter 2 Jahren hat umbringen lassen und der Umgebung von Bethlehem, damit ja kein neuer König dort aufwuchs, der ihm den Thron hätte streitig machen können. Haben nun die Kinder in Bethlehem dafür büßen müssen, dass die heilige Familie in Frieden leben konnte? Wurden sie bestraft? Nein, alles falsch. Die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus. Und Jesus ist nicht vor dem Kreuz bewahrt worden, er ist bewahrt worden für das Kreuz. Nicht vor dem Kreuz bewahrt worden, sondern für das Kreuz. Sein Leben war nach Gottes Plan zur Hingabe am Kreuz bestimmt. Und Kurt Marti schreibt, nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Dorthin muss Jesus. Und dort stirbt er für die Kinder von Bethlehem und für alle Kinder, die geboren wurden, die groß werden, die schuldig werden, Sünder werden, wie wir alle. Dafür wird Jesus bewahrt auf den Tag, den harten Tag des Kreuzes. Hau ab, sagt Gott im Traum zu Josef. Und nun spricht er schon wieder, nun spricht er nicht, bleib da, das wäre das sichere Ende für Jesus gewesen, Und wir wären im Leben nicht hier zusammen und würden hier Gottesdienst feiern können, wenn Josef das nicht getan hätte, sondern jetzt heißt es, hau ab! Und Josef gehorcht aufs Wort. Doch allmählich müssen wir uns fragen, bei Josef klappt das alles, klappt das denn auch bei uns? Gott spricht mit ihm, er versteht und er tut, was Gott sagt. Wie spricht denn Gott? Immer durch sein Wort, durch die Bibel. Und wer wissen will, was Gott ihm sagt, der muss in der Bibel lesen. Gott spricht manchmal auch durch einen Traum, davon gleich noch mehr, aber das ist nicht die Regel. Und deshalb reden wir hier heute von einer Ausnahmesituation. Gott spricht in der Regel durch die Worte, die andere uns sagen. Meinetwegen in der Predigt oder durch das Gewissen. Aber er spricht nie etwas, das anders wäre als sein geschriebenes Wort. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf das Wort Gottes verlässt, dass man weiß, das stimmt. Darauf kann ich mich verlassen. Und dass sich nur niemand einbildet, er hätte irgendwelche Sonderoffenbarungen. Und das ist mehr wert als das, was Gott geschrieben hat, die Heilige Schrift, die er uns gibt. Alles falsch, alles verkehrt. Gott spricht nur das für uns persönlich, was er auch in der Heiligen Schrift sagt. Manches sagt er gar nicht. Das, was ohnehin schon klar ist. Du sollst nicht stehlen, zum Beispiel. Das sagt er uns nicht in einer Sonderoffenbarung, sondern das sagt er uns in der Heiligen Schrift. Gott spricht das, nur das für uns persönlich, was er auch in der Heiligen Schrift sagt. Dass wir Menschen zu Christus führen sollen, ist so klar, wie es nur irgend geht. Das steht in der Heiligen Schrift. Das ist keine Sonderoffenbarung. Dafür gibt uns keinen extra Auftrag und schickt uns das per Einschreiben ins Haus, sondern das steht in der Heiligen Schrift. Das ist selbstverständlich. Gott spricht. Man kann ihn hören. Ist das eigentlich so leicht, wenn Gott, wie bei Josef, so unmittelbar ist? Ich glaube nicht. Dazu eine kleine Geschichte. Das ist ein kleiner Junge, der wird zum ersten Mal abends von seinen Eltern allein gelassen und die gehen weg und sie sagen zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben, der liebe Gott ist bei dir. Nun, der Junge nimmt das hin, ist noch ein artiger Junge, kommt noch aus der Vorzeit wahrscheinlich. Aber er nimmt das hin und als die Eltern ein zweites Mal abends ausgehen, dann nimmt der Junge das auch noch hin, aber beim dritten Mal sagt er, ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, mit dem großen Gott allein zu sein. Tja, weil Gott das weiß, begegnet er uns Menschen dezent, liebevoll, nicht unmittelbar, das könnten wir gar nicht ertragen. Er gibt es uns durch seine Mittel, durch sein Wort, durch die Heilige Schrift, durch seine Boten. Manchmal auch durch einen Engel im Traum. Viele Muslime berichten uns in unserer Zeit davon, dass sie von Jesus geträumt haben. Richtig, leibhaftig ihn gesehen haben. Und auch ganz, ganz viele Muslime sagten, ich konnte da gar nichts mit anfangen. Ich wusste gar nicht, wer dieser Mann in dem weißen Gewand eigentlich war. Und irgendjemand musste ihm das dann mal dolmetschen. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Muslime, denen Jesus auf diese Art und Weise im Augenblick begegnet. Warum? Weil wir Christen so schändlich versagen und weil wir so wenig das Wort Gottes weitergeben. Deshalb muss er selbst eingreifen, deshalb schickt er Träume, deshalb schickt er Jesus im Traum. Und dann, wenn dann einer das hört, zum dritten, vierten, fünften Mal hat er von Jesus geträumt und dann hört er auf einmal, das ist Jesus, dann ist alles offen, Tor und Tür sind offen für den christlichen Glauben. Und dann beginnt für die meisten Muslime ein schwerer Weg. Denn wenn sie das nun öffentlich sagen und machen, dann sind sie verraten und verkauft. Also, Gott redet, er hat auch für jeden seinen ganz eigenen Weg und jeder geht auch seinen ganz eigenen Weg mit Gott. Aber wichtig ist nicht, wie Gott spricht, sondern ob du tust, was Jesus dir sagt. Und ich glaube nicht, dass es dein Problem ist, ob Gott schon einmal zu dir gesprochen hat. Ich bin sicher, er hat. Ich glaube vielmehr, dass es dein Problem ist, dass du nicht getan hast, was er dir sagt. Und deshalb ist das die Frage, nicht meine Frage. Das ist seine Frage an dich. Warum tust du nicht, was er sagt? Warum bleibst du lieber in deinen Sünden? Und welche Sünden willst du mitnehmen in das Jahr 2020? Das steht dir vor der Tür. Wenn Gott etwas befiehlt, dann gibt er dir auch die Kraft dafür. Mit Sicherheit. Das steht einfach fest. Josef gehorcht aufs Wort. Und deshalb kann Gott auch weiter mit ihm sprechen. Denn Gott spricht nicht dauernd zu einem, wenn man das nicht tun will, was er sagt. Gottes Wort vernehmen und verstehen wird man nur dann, wenn man horcht und gehorcht. Josef gehorcht aufs Wort. Er diskutiert nicht mit Gott. Aber nicht nun doch besser in Bethlehem bliebe und dass er doch eigentlich gar nichts ausgefressen hat und dass seine Heimat doch eigentlich Galiläa ist und nicht Ägypten, sondern er steht noch in derselben Nacht auf, nimmt das Kind und die Mutter und geht nach Ägypten. Er resigniert auch nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass unsere Christenheit in Gefahr steht, mit Gott zu diskutieren und sich mit Gewalt zum Märtyrer zu machen. So viel Leidenschaft für Jesus, so viel Einsatz für Christus ist doch überaus selten geworden. Sehr selten. Im Gegenteil. Die Gefahr liegt doch darin, dass die Leute anfangen zu resignieren und dass die Christen einfach nur noch schlaflos im Glauben sind und abgeschlaffte Gestalten und Typen, die irgendwo in den Ecken ihres Glaubens herumhängen und keinen Muskel mehr erkennen lassen, sondern nur noch Flatterfleisch, Resignation. Josef hätte allen Grund dazu gehabt. Stellt euch die Situation vor. Der Engel sagt ihm, hau ab. Und dann? Dann hätte er jetzt ja reden können und müssen. Ein kleines Kind, neugeboren. Ein etwas angegrauter Esel, der schon müde und matt ist, von der Tour von Galiläa bis nach Bethlehem. Und nun noch durch die Wüste nach Ägypten. Und dann Maria, die war sicherlich auch noch nicht wieder so stark auf den Beinen. Allen Grund hätte Josef gehabt, nicht zu gehen. Er gegen den Rest der Welt. Da kann man doch nur noch depressiv werden. Aber er tut's und wird nicht depressiv. Er horcht, gehorcht. Er tut einfach das, was Gott ihm sagt. Wir hätten eine Menge Depressionen weniger. Es wären nicht alle weg. Weniger, wenn wir nur tun würden, ganz einfach, was Gott sagt, das Selbstverständliche, das, was Gott uns geboten hat. Und dann heißt das so, Augustin hat das gesagt, Gott und ich, wir sind immer die Stärkeren. Nochmal, Gott und ich, wir sind immer die Stärkeren. Immer. Immer. Lass doch den Herodes planen. Lass doch Trump planen. Lass doch Putin planen. Lass doch Erdogan planen. Alle, wie sie wollen. Gott kennt alle Pläne der Menschen. Und bis die Menschen und die Mächtigen mit ihren Plänen ans Tageslicht getreten sind, hat Gott sie schon längst überholt. Gott reagiert nie. Er kommt immer zuvor. Immer. Und deshalb ist es im Grunde ganz leicht. Gott spricht und dann tu's. Nicht die Übermacht der Verhältnisse soll uns erschrecken können. Das meine ich jetzt nicht nur nach außen, sondern ich will den Blick auch ganz bewusst nach innen wenden. Nicht die Übermacht der Verhältnisse in uns. In uns. Und jeder weiß ganz genau, was alles in uns los ist. Ein Beispiel dazu. Eine junge Frau hat sich verliebt. Eigentlich ist das ja eine schöne und wünschenswerte Angelegenheit. Das Problem ist, dass sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hat. Und das kann ja auch durchaus gestandenen Menschen und Christen passieren. Verliebt sein ist ja zunächst nichts anderes wie eine Grippe, die kommt und geht. Nur diese Liebe, die saß. Und es blieb nur die Wahl, die Ehe kaputt zu machen oder zu gehen. Sie hörte auf Gottes Wort, geh, hau ab, und ging. Sie wechselte ihren Arbeitsplatz und die Stadt, sie ging in eine andere Stadt und gehorchte auf Gottes Wort. Es ist ihr gut bekommen, auch wenn es nicht leicht war. Und es ist dem Mann gut bekommen und seiner Familie, die von nichts wusste. Wer so auf Gottes Wort hört, der darf vertrauen, dass Gottes Schutzmacht immer mit einem ist. Dass Gott einen nie alleine lässt. Der kann man nach Ägypten gehen wie Josef oder eine Stadt wechseln müssen, weil man mit den Verhältnissen innen und außen nicht klarkommt. Das Entscheidende ist, auf Gottes Wort hören, denn Gott lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Und damit sind wir beim dritten und letzten. Noch ein Traum. Wiederum ein Traum für Josef, in dem Gott ihm in Ägypten zuredet. Und da heißt es dann in der Bibel, da Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägyptenland und sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben standen. Kehr um. Das ist der dritte Traum. Bleib da, der erste, hau ab, der zweite und nun der dritte, kehr um. Das neue Wort Gottes für Josef und seine Familie, kehr um oder Gott schafft vorbereitete Verhältnisse. Er lässt sich nicht nur das Heft nicht aus der Hand nehmen, sondern er bereitet alle Situationen immer schon vor. Über Ägypten erfahren wir wenig. Was die heilige Familie da gemacht hat, wissen wir auch nichts. Sie waren Asylanten. So wie wir das ja kennen, wie viele Asylanten heute, waren sie in Ägypten, in einem Asylantenheim, lebten sie irgendwo selbstständig, keine Ahnung. Was haben eigentlich Maria, Jesus und Josef dort so lange gemacht? Unsere Neugier ist überhaupt nicht befriedigt. Das hätte doch eigentlich wichtig sein müssen. Und der Evangelist geht einfach darüber weg. Nebensache, völlige Nebensache, uninteressant. Viel wichtiger ist, wie Gott die Situationen eines Lebens gliedert, damit man ans Ziel kommt. Und Ägypten war eine Station auf dem Weg von Jesus, nur damit er ans Ziel kommt, das Kreuz, um uns zu erlösen. Mehrere Jahre müssen Maria und Josef in Ägypten gewesen sein, das kann man nachrechnen. Herodes starb 4 vor unserer Zeitrechnung, aber Nebensache. Hauptsache, Gott geht seinen Weg, Gott hat seinen Plan. Als Herodes starb, wörtlich im Text, als aber Herodes beendet war, was für eine Todesanzeige, als Herodes beendet war, da können Sie zurück. Ein schreckliches Ende hatte Herodes genommen, von Würmern zerfressen. 5 Tage vor seinem Tod hatte noch seinen Sohn Antipater hinrichten lassen, der war bis dahin sein Liebling gewesen. Und die Juden sehen in Herodes furchtbarem Tod Gottes rächenden Zorn. Jetzt, Josef, sagt Gott, jetzt, kehr um, geh zurück. Sie sind tot, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Nun haben wir eine verwirrende Geografie. Ägypten, Judäa, Nazareth. Schon einmal ist ein Josef nach Ägypten gegangen, aber da wurde er zum Sklavenmarkt getrieben. Schon einmal ist Israel, das auserwählte Gottesvolk, im alten Bund nach Ägypten gegangen und wieder herausgekommen, befreit von Gott. Und so geht Josef mit Jesus denselben Weg von Israel nach Ägypten und zurück. Das heißt, wenn man das sich genauer anguckt, die Stationen des alten Bundes werden überholt, werden aufgesogen durch Jesus im neuen Bund. Das Neue ist angebrochen, das Heil Gottes selbst. Alle Weissagungen der Heiligen Schrift erfüllen sich hier. Gott macht keine leeren Versprechen. Und dann dieser enge Weg der Schicksalsgemeinschaft zwischen Israel und Jesus. Da wird aus Geografie Theologie. Aber es gibt noch einen Störfaktor. Und dieser Störfaktor ist, Josef soll zurück. Und er geht zurück, aber er möchte ja eigentlich wo ganz anders hin. Inzwischen hat er mit Gott so oft Kontakt gehabt, dass er weiß, es ist von Bedeutung, was er tut. Er will nicht nach Nazareth, was soll er da? Das kann ich auch verstehen. Er will mit seinem göttlichen Kind nach Judäa, ins Zentrum der Heilsgeschichte. Nicht in irgendein Winkel des Landes, sondern ins Zentrum der Heilsgeschichte nach Jerusalem oder nach Bethlehem. Und da muss Gott noch einmal einen Traum einsetzen, um ihm klarzumachen, dass er nicht nach Jerusalem und nicht nach Judäa und nicht nach Bethlehem gehen soll, sondern dass er nach Nazareth soll, selbst in solch einen gottverlassenen Winkel, wie man so landläufig sagt, in so einem Winkel, wo man mit Gott überhaupt nicht rechnet. Einmal mit Gott fromm angefangen und dann mit wohlmeinendem Aktivismus losgelegt, das ist ganz falsch. Allein entscheidend ist die Frage: Herr, was willst du? Wohin willst du mich haben? Was hast du mit mir vor? Und wenn diese Frage nicht oben ansteht, dann kannst du dein Leben gestalten, wie du willst. Es wird immer schief gehen. Es wird immer in die falsche Richtung laufen. Das ist das Entscheidende. Herr, was willst du? Wohin willst du mich haben? Was hast du mit mir vor? Da wird aus Gottes Bewahrung unsere Bewährung. Gott bewahrt den Josef und seine Familie. Und nun bewährt der sich im Gehorsam, um den Weg zu gehen, den Gott für ihn vorgesehen hat und keinen anderen. Wie oft hat Gott dich bewahrt, damit du dich bewährst? Ein Träumer handelt richtig, und so hatte ich die Predigt überschrieben. Oh, bleib da, hau ab, kehr um. Amen.